Meine heutige Splitpredigt hat den Titel Entdeckungsreise Bibel. Ja, wer sich intensiver mit der Bibel beschäftigt, wird früher oder später feststellen, dass Zyklen und Wiederholungen eine entscheidende Rolle in der Bibel spielen. Und sie sind in Zeiten zu erkennen, die durch Gott geschaffen sind. Ein offensichtlicher, sich wiederholender Zyklus ist die Unterscheidung von Tag und Nacht. Und Wiederholungen lassen sich auch in den Jahreszeiten wiedererkennen und in den Festzeiten. Und genauso wie Dinge, die sich zyklisch wiederholen, in unserem Leben können wir auch Wiederholungen beim Lesen auf diese aufmerksam werden. Gerade beim Studium der Bibel werden wir Wiederholungen als stilvolles Element benutzt sehen. Und wie genau das eingesetzt wird, werden wir gleich sehen. Aber anders formuliert, auf welche Art der Wiederholung kommt es genau an? Und wie sehen wir diese im Bibelstudium? Wie stellen wir diese fest? Und wie können wir darauf achten? Wiederholungen sind offensichtlich. Und vielen wird von uns geläufig sein, dass ebenso wie im Bibelstudium auch im Allgemeinen sehr gut auf Wiederholungen zu achten ist. Mustererkennung nennt man dies. Auch wenn dieser allgemeine Umstand eigentlich einem jeden von uns geläufig sein sollte, werden wir im Laufe dieses Vortrags sehen, schnell, welche Wiederholungen im Leben effizient sind und welche nicht. In der Bibel sind Wiederholungen wichtig. Aber stellen wir uns erstmal eine verallgemeinerte Frage, was alles in der Bibel genauer gesagt und wiederholt werden könnte. Schauen wir es uns einmal genauer an, wie zum Beispiel in allgemeinen Formulierungen oder Wörtern. Einer der bekanntesten Aussprüche, der sich wiederholt und der von Gott uns zugetragen ist, ist der Ausspruch, fürchte dich nicht. Und das haben wir auch schon in der Splitpredigt von Herrn Jens Hermann in einigen Versen hören dürfen. Ebenso das Plural, fürchtet euch nicht. Einige Kommentare im Internet behaupten, man könnte diese Aussage sage und schreibe mal 365 Mal in der Schrift vorfinden. Aber das beschreibt ein allgemeiner Artikel. In einem weiteren Internetblog las ich, wie jemand die Bibel durchforschte, um alleine dieses Wortphänomen zu klären. Laut seiner Zählung in der Auslegung seiner Bibelversion zählte er gesamte 124 Mal den Ausdruck "fürchte dich nicht" und weitere 266 Mal sprach die Bibel allgemein über die Gottesfurcht. Also ich zählte in der Lutherbibel 82 Verse mit "fürchte dich nicht" und 49 Mal fand ich "fürchtet euch nicht". Aber Sie sehen, dass es da wahrscheinlich Diskrepanzen gibt in den eigenen Bibel oder in den einzelnen Bibelversionen. Und dennoch ist die Zahl 365 wohl eher ein vermeintliches Internetgerücht. Für jeden Tag des Jahres einmal "fürchte dich nicht". Ja, aber es ist also gut und gemäß der Aussagen der Bibel, dass ich dieses "fürchte dich nicht" als eine grundsätzliche Haltung anzunehmen ist. Besonders in der heutigen Zeit, wo von Woche zu Woche sich ja, die Ereignisse auffühlen. Sie können nicht immer alles so gerne machen, wie wir möchten. Und dies bringt so in mancher Situation Ungewissheit in die Zukunft. Und in unserem so manchmal materialistischen Weltbild bringt es auch ein bisschen Ungesichertheit. Menschen, die den wahren Glauben Christi innehaben, sind genauso von materiellen Krisen betroffen. Und häufig nicht zu wenig, aber sie besitzen den immensen Halt und immateriellen Halt zu Gott. Der Sinn des Lebens geht weit über dieses Leben hinaus. Aus diesem Grund sind wir hier versammelt und wir hören auch die Predigten an den Sabbaten. Und das wiederum ist auch ein lebendiges Beispiel für "fürchte dich nicht". Ein Lebendigwerden des Wortes Gottes. Und schauen wir uns auch weitere Beispiele an Wörtern und Formulierungen. Schlagen Sie auf Psalm 136, das ist die erste Stelle, die wir gemeinsam lesen, Psalm 136, angefangen in Vers 1. Und hier heißt es in der Überschrift bei mir, Gottes Wunder in seiner Schöpfung. Psalm 136, entschuldigen Sie bitte, Psalm 136, angefangen Vers 1. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Und so weiter. Hier lesen wir ganze 26 Mal, denn seine Güte währet ewiglich. alleine in einem Psalter. In 1. Mose 17 wiederholte Gott das Wort Bund 11-mal. 9-mal davon sprach er von meinem Bund und 2-mal formulierte er es als ewigen Bund, und das auch aus der Luther 1984. Wiederholungen sind ein wichtiges Instrument, um wichtige Gedanken, da sie mehrmals erwähnt werden, dem Anwesenden oder Zuhörenden oder Leser die Information deutlich im Sinn anhaften zu lassen. Und Wiederholungen werden als literarisches Stilmittel bewusst gewählt. Und so veranlasste Gott seine Schreiber der Texte der Bibel, auch dieses Stilmittel zu benutzen in seinen verschiedensten Formen und Ausführungen, um wichtige Inhalte und Begriffe zu verdeutlichen. Und fragen Sie sich doch mal, ob sich Ihre Zuhörer, wenn Sie was sagen, nicht auch an das erinnern, wenn Sie das mit Nachdruck wiederholen. Zum Beispiel, wenn es um einen wichtigen Termin geht oder eine deutlich zu bringende Information, die Ihnen wichtig liegt. Also mit Nachdruck, also mit Wiederholung. Aus einem spannenden Erklärvideo erfuhr ich über ein bestimmtes Stilmittel, welches die Bibel ebenso benutzte. Die meisten unserer modernen Texte sind vermutlich sehr viel inhaltsorientierter als die antiken. Und wir achten beim Schreiben in der Regel eher auf die inhaltlichen Fakten. Und auch beim alltäglichen Lesen sind uns bis ins Detail durchdachte Satzstrukturen meistens nicht so wichtig. Und in den antiken Texten, zu denen auch die biblischen Texte gehören, ist es anders. Hier enthalten sehr viel häufiger bereits die Struktur und die Form des Textes einen wichtigen Teil der Botschaft. Man könnte die Grundidee auf die Formel von Form follows Function bringen. Und dieser Leitsatz, den finden Sie im Produktdesign, und der besagt, die Form eines Alltagsgegenstandes folgt seiner Funktion oder seinem Zweck. Die Form des Messers spiegelt die Bewegung beim Schneiden wider. Das Sitzmöbel ist so dynamisch und geschwungen wie der Körper, der auf ihm Platz nimmt. Auf die Texte übertragen heißt das, der Inhalt des Textes und seine Form hängen so zusammen, dass die Form den inhaltlichen Zweck unterstreicht. Und der Form eines biblischen Textes auf die Spur zu kommen, braucht es erst einmal einen Überblick über das, was man überhaupt finden kann. Markus 1, angefangen Vers 21, lesen wir gemeinsam. Und wir lesen 21 bis 28. Markus Kapitel 1, Vers 21. Und sie gingen hinein nach Kapernaum. Und alsbald am Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie entsetzten sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Und alsbald war in der Synagoge ein Mensch besessen von einem unreinen Geist, und er schrie: Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Und Jesus bedrohte ihn und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Und der unreine Geist riss ihn hin und her und schrie laut und fuhr aus von ihm. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen: Wer ist das? Eine neue Lehre in Vollmacht. Er gebietet auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde von ihm erscholl alsbald über das ganze Land in Galiläa. Und hier lesen wir in Vers 22: Sie entsetzten sich über seine Lehre, und er lehrte sie mit Vollmacht. Und weiter in Vers 27: Und sie entsetzten sich alle, eine neue Lehre in Vollmacht. Hier werden gleichsam ganze Versinhalte im selben Abschnitt wiederholt. Manchmal können wir anhand der Wiederholung erkennen, wie ein ganzer Textabschnitt oder ein ganzes Buch aufgebaut ist. In diesem Fall handelt es sich in eines der vorher angedeuteten Stilmittel, die Wiederholung benutzen, um Textinhalte von Versen oder ganzen Abschnitten zu verdeutlichen. Dieses Stilmittel ist der sogenannte Parallelismus. Hier werden gleichrangige Einheiten symmetrisch wiederholt, wobei etwa die gleiche Anzahl von Worten auch wiederholt wird. Und dies im Schema AA, BB, wie bei einem Reimschema. Und das Gegenstück ist der Chiasmus. Also biblisch ist der Parallelismus vor allem als Parallelismus Membrorum bekannt, in dem die zweite Einheit der vorhergehenden Einheit inhaltlich wiederholt, aber etwas anders wiederholt, wie wir das lesen konnten. Wo es heißt, sie entsetzten sich alle über seine Lehre. Und das zweite Mal in der Wiederholung hieß es, sie entsetzten sich alle. Ein weiteres Beispiel würden wir auch finden in 1. Korinther 15, Vers 55. Schreiben Sie sich das auf. Das müssen Sie nicht aufschlagen. Und ich lese hier aus der Einheitsübersetzung 2016, wo es heißt, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Wo Tod, wo ist dein, als Akzent gewählt wurde. Und das Gegenteil des Parallelismus ist ein weiteres Wiederholungsmittel, und das ist, wie vorhin genannt, das Stilmittel des Chiasmus. Und hier gibt es eine symmetrische Überkreuzstellung. Also Chi ist der griechische Buchstabe, der aussieht wie ein X, deswegen diese Überkreuzstellung. Vielleicht ein paar weltliche Beispiele. Von Friedrich Schiller: Eng ist die Welt und das Gehirn ist weit. Oder Karl Marx hat gesagt: Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Weitere biblische Beispiele finden wir in 1. Mose 9, Vers 6. Das brauchen Sie auch nicht aufschlagen. Wo es heißt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Oder 1. Korinther 7, Vers 4. Die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Diese Konzepte fallen auch unter das Thema Reimen und Poesie. Und dazu gibt es auch noch deutlich mehr zu sagen. Aber dies würde den Rahmen zeitlich sprengen. Hierzu hat die Kirche auch auf ihrer Homepage einen Artikel veröffentlicht, Hebräische Poesie in der Bibel, vom 12. Juni 2014. Und hier wird auf die gesamten Reihensysteme nochmal genauer eingegangen und weitaus mehr erklärt. Das ist auch ein interessantes Studium. Und falls Sie mal unter die Dichter und Denker der Bibel gehen möchten, rate ich Ihnen das gerne an. Und lassen Sie uns jetzt weiterhin zeigen durch die Bibel, selbst wie solide Wiederholungen als Stilmittel die Gesinnung eines ganzen Volkes zeigen. Gehen wir gemeinsam zu 4. Mose Kapitel 7. 4. Mose Kapitel 7, angefangen in Vers 1. Und hier wird über die Weihegaben der Stammesfürsten zur Einweihung der Stiftshütte gesprochen. Lesen wir. Vers 1. Und als Mose die Wohnung aufgerichtet und sie gesalbt und geheiligt hatte, mit all ihrem Gerät und dazu auch den Altar und all sein Gerät gesalbt und geheiligt hatte, da opferten die Fürsten Israels, die Häupter waren in ihren Sippen, denn sie waren die Fürsten unter den Stämmen und standen über denen, die gezählt waren. Sie brachten ihre Gaben vor den Herrn, 6 bedeckte Wagen und 12 Rinder, und je ein Wagen für 2 Fürsten und je ein Stier für einen Fürsten. Und sie brachten sie vor die Wohnung. Und der Herr sprach zu Mose: Nimm's von ihnen für den Dienst an die Stiftshütte und gib's den Leviten, einem jeden für seinen Dienst. Dann nahm Mose die Wagen und Rinder und gab sie den Leviten. 2 Wagen und 4 Rinder gab er den Söhnen Gerschon für ihren Dienst. Und 4 Wagen und 8 Rinder gab er den Söhnen Merari für ihren Dienst. Und unter der Aufsicht Itamars, des Sohnes Aarons, des Priesters. Den Söhnen Kehat aber gab er nichts, weil sie den Dienst am Heiligtum hatten und dies auf ihren Schultern tragen mussten. Und die Fürsten opferten zur Einweihung des Altars an dem Tage, da er gesalbt wurde, und sie brachten ihre Gabe vor den Altar. Und der Herr sprach zu Mose: Lass an jedem Tag je einen Fürsten sein Opfer bringen zur Einweihung des Altars. Am ersten Tage brachte er seine Gabe Nachschon, der Sohn Aminadabs vom Stamme Juda. Seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, eine silberne Schale, 70 Schekel schwer, nach dem Münzgewicht des Heiligtums, beide voll feinem Mehl, mit Öl vermengt zum Speisopfer. Dazu ein goldener Löffel, 10 Schekel schwer von Räucherwerk, ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Dankopfer, 2 Rinder und 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das ist die Gabe Nachschons, des Sohnes Aminadabs. Am zweiten Tage brachte Nathanael, der Sohn Zuras, Der Fürst Issachars seine Gabe. Seine Gabe war eine silberne Schüssel, 130 Schekel schwer, eine silberne Schale, 70 Schekel schwer, nach dem Münzgewicht des Heiligtums, beide voll feinem Mehl, mit Öl vermengt zum Speisopfer, dazu ein goldener Löffel, 10 Schekel schwer, voll Räucherwerk. Ein junger Stier, ein Widder, ein einjähriges Lamm zum Brandopfer, ein Ziegenbock zum Sündopfer und zum Dankopfer zwei Rinder, 5 Widder, 5 Böcke und 5 einjährige Lämmer. Das ist die Gabe Nathanaels, des Sohns Zuas. Am dritten Tag, der Fürst Zebulonita, also keine Angst, ich lese nicht alles. Und so weiter und so fort. Und das ist ein klassisches Beispiel für einen ganzen Absatz, der wiederholt wird. Und wenn wir weiterlesen würden, würden wir irgendwann feststellen, dass die Fürsten der 12 Stämme für die Einweihung der Stiftshütte allesamt genau die gleichen Gaben bringen würden. Und ich kann Ihnen versichern, ein solcher Internetblog mit genau so einem Text, das würde heute keiner mehr lesen. Man würde heute sowas schreiben wie, und die anderen, die haben es genauso gemacht wie die bei Juda. Aber ist das jetzt Zeitverschwendung? Warum schreibt man vehement immer wieder die gleiche Sache? Immer wieder die gleichen Texte. Und hier wiederholt der Verfasser sich eindeutig, aber auch mit Absicht. Und es handelt sich stets um die gleichen Gaben. Warum? Stellen Sie sich mal einen Film vor mit 12 Protagonisten, die immer wieder vom Gesicht her anders aussehen, aber dennoch die gleiche Handlung vollziehen. Fast schon rhythmisch. Und wenn man sich das so anschaut, sieht das schon sehr eigenartig aus, fast schon ritualistisch. Aber die Bibel versucht hier über diese Darstellung zu veranschaulichen, dass sich alle Stämme vor Gott, vor ihrem Gott, einig sind. Und sie sind im Einklang mit ihrem Gott. Es wird durch diese Wiederholung eine einheitliche und vollständige Unterstützung der Stiftshütte betont. Und die Unterstützung des Gottes, der dort wohnt, und er wird durch das gesamte Volk unterstützt. Um das zu erkennen, ist es wichtig, den ganzen Text dieses Abschnittes zu lesen und sich vielleicht sogar ein wenig darauf einzulassen. Und im Bibelstudium für sich den richtigen Rhythmus zu finden, ist es auch für mich neben dem Alltag schwierig. Noch am Abend Konzentration zu finden und sich wirklich auf die Texte zu konzentrieren, fällt einem immer nicht schwer. Fällt einem nicht immer so einfach, entschuldige Sie. Schön wär's. Aber es kann helfen, auch wiederholenderweise sich Artikel und Predigten anzuhören über das Thema Bibelstudium auf unserer Webseite. Und ich benötige auch hin und wieder Wiederholung und der richtigen Herangehensweise, die Bibel zu studieren und diese auch zu durchstöbern. Und deshalb probieren Sie es einfach mal aus. Lassen Sie sich doch einfach mal ein bisschen mehr auf die Texte der Bibel ein und beten Sie um Gott und Verständnis. Und lesen Sie nicht nur um des Lesens willen. Keiner verlangt von Ihnen, dass Sie jeden Tag 2 Stunden die Bibel studieren müssen, neben Ihrem Alltag. Progress erfährt man auch in kleinen Schritten. Tägliche kleine Wiederholungen. Und die grundsätzliche Wiederholung von Dingen ist immer eine Methode, um Besserung zu erwirken. Und es ist klar, dass ab einem gewissen Punkt bei der Masse an Worten auch die Bibel schon einfach mal alles sagt. Ja. Hätte man nicht einfach mal die 10 Gebote verfassen können auf 2 Seiten, das wäre ein 2-Seiten-Pamphlet, alles wäre gesagt, fertig, und warum dann noch die 1200 Seiten knapp hinten dran setzen? Ja. Aber darum geht es nicht. Es geht um die Vermittlung von Prinzipien, es geht um die Verarbeitung von Informationen und deren richtige inhaltliche Anwendung. Und das funktioniert sehr häufig durch Wiederholung von Szenen und Geschichten. Und selbst diese müssen wiederholt wiedergegeben werden, um Inhalte und Informationen klar darzustellen. Manchmal fällt Ihnen vielleicht auch, dass sich Geschichten wiederholen. Oder es gibt Szenen, die bestimmte Ereignisse ähnlich darstellen, aber nicht wie bei einem Déjà-vu. Die Evangelien nach ihren einzelnen Autoren sind beispielsweise nicht gleich, aber ähnlich. Und in diesen Fällen gibt es auch meist die Geschichten aus unterschiedlichen Perspektiven der Autoren erzählt und somit ergänzen sich diese. So ist es auch der Fall für die Evangelien von nach Markus, nach Matthäus und nach Lukas. Meistens, weil jeder Autor bestimmte Dinge hervorheben möchte, die Botschaft, die er rüberbringen möchte, unterstreichen. Da schauen Sie sich diese Stellen immer im Zusammenhang an. Es gibt aber die Variante von Texten und Geschichten, die sich nicht nur im direkten Inhalt wiederholen, sondern es gibt auch, die sich sehr ähnlich abspielen. Und das lesen wir zum Beispiel im Kapitel in 1. Mose. Zum Beispiel Kapitel 12 im Vergleich mit Kapitel 20 und Kapitel 26. Und in diesen Erzählungen von 1. Mose 12, 20 und 26, in diesen Erzählungen handelt es sich um einen Patriarchen, der in der Hauptrolle ist und der in einem fremden Land lebt und behauptet, dass seine Frau seine Schwester ist, weil er Angst hat, umgebracht zu werden. Wobei es sich im Kapitel 12 und 20 um Abraham handelt und im Kapitel 26 lesen wir von Isaak. Aber im Grunde genommen geht es mir um die Geschichte des Archetypen, dessen Geschichte sich wiederholt. In allen drei Fällen findet der Herrscher des Landes die Wahrheit heraus und konfrontiert den Patriarchen. Andere Beispiele für diese Form der Wiederholung sind die Ankündigung der Geburt eines Sohnes. Und jetzt stellt sich die Frage, warum macht die Bibel das? Zu einem will uns dieses Buch auf wichtige Themen aufmerksam machen und bestimmte Teile und Personen innerhalb der Bibel miteinander verbinden, um sie zu vergleichen, um Zusammenhänge herzustellen und dass man schlussendlich versteht, dass es sich um eine große ganzheitliche Geschichte handelt, die sich von jeher bis zum heutigen Tag abspielt und noch weit darüber hinausgeht. Und wir müssen verstehen, dass diese Wiederholung und ja auch quasi Ergänzungen einzelner Vorkommnisse oder ganze Ereignisstränge dem Leser der Bilder vermitteln sollen. Es lassen sich Motive und Themen erkennen, die sich durch die Bibel hinwegziehen. Zum Beispiel 1. Mose 3, Vers 4. Die Schlange täuscht die Frau. 1. Mose 20. Abraham täuscht den Pharao, dann Abimelech. 1. Mose 27. Jakob täuscht Esau und dann sein Vater Isaak. 1. Mose 29. Laban täuscht Jakob und so weiter. Und hier sehen wir, wie sich das Thema der Täuschung durch 1. Mose hindurchzieht. Und genauso wie deren Konsequenzen. Oder das Motiv der Opfergabe, das Motiv des Wassers, das Motiv des Segens und des Fluches über die ganze Bibel hinweg. Oder. Es geht ewig weiter. Das ließe sich fast unendlich weiter auflisten. Und verstehen wir, dass wir motiviert werden sollen, um diese Wiederholung, Muster und Prinzipien zu erkennen. Das ist eine Art von Lernhilfe, die uns lebenslang begleitet. All diese kleinen Feinheiten, die warten nur darauf, von uns entdeckt zu werden. Die Bibel ist keineswegs ein langweiliges Buch, das ausschließlich altbackene Geschichten erzählt. Und das lesen wir vor allem in der Stelle Hebräer 4, Vers 2. Schlagen Sie bitte gemeinsam auf. Hebräer 4, Vers 2. Und da heißt es: Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Gott hat uns diesen Umstand geschaffen, dass wir die Bibel lesen können und verstehen können. Und er legt uns immer wieder neue Systeme und Prinzipien vor. Und das sind die Grundlagen, die unser Leben Stück für Stück besser machen sollen. Und wir haben uns durch die Ausführung der Taufe auch in diesen Umstand gebracht, der uns ermöglicht, weite Teile von Wissen und Prinzipien und Lebenserfahrungen zu erkennen. Und Gottes Geist leitet auch die, die sich auf die Taufe hinzubewegen. Und einzig allein durch das geduldsame Studium der Bibel im Zusammenhang auch mit Fasten und Meditation kommen wir auch in den unglaublichen Genuss dieser ganzen Informationen und dieses ganzen Wissens. Und es gibt kein vergleichbares Buch, welches Lebensprinzipien so extrem konzentriert darstellt. Und wir sollten uns wirklich darauf einlassen, das zu nutzen. Es kann durchaus frustrierend wirken, wenn wir uns scheinbar immer mit denselben Dingen beschäftigen oder auf dieselben Dinge stoßen, immer die gleichen altbackenen Bibelstellen lesen, in Anführungsstrichen. Und die zu Beginn so liebsamen und neu klingenden Prophezeiungen, die auch manchmal für Aufregung, Nervenkitzel sorgen, die sind so ganz schnell verstanden und akzeptiert. Und dann kommt es manchmal zur Langeweile. Und dann bleiben oft immer nur noch die gleichen Lehren von Auferstehung und Reich und dies und das und jenes. Aber das darf nicht zu langweilig sein. Und das wird es auch nicht. In der Einstellung zu verharren, Übungen macht den Meister, garantiere ich einem jeden, wenn er sich ehrlich vornimmt und diszipliniert und kontinuierlich versucht, Wissen und Gewissen weiterzuentwickeln, dass er nicht enttäuscht wird von einer scheinbaren, müßigen, alltäglichen christlichen Tätigkeit der Wiederholung. Gott honoriert einen jeden Einzelnen seine Entwicklungsfreude und beschenkt diese auch wieder mit neuen Bereichen, in denen wir uns weiterentwickeln können, wo wir uns weiterbilden können. Und auch wenn wir scheinbar immer wieder die gleichen Worte lesen, sie sind doch immer noch ein kleines bisschen anders, von Woche zu Woche. Stellt sich nur die Frage, mit welchem Geist wir all diese Worte verstehen und mit welchen Augen wir all diese Worte lesen. Denn die Entdeckungsreise durch die Bibel, die wird so bald kein Ende nehmen und darauf sollten wir uns freuen.